Ja, guten Morgen, liebe Geschwister und liebe Freunde. Wir machen Fortsetzung, wie der Albrecht schon angekündigt hat. Ich möchte noch einmal die Punkte nennen, die wir heute Vormittag miteinander betrachten wollen. Der erste Punkt, keine Rechtfertigung ohne Auferstehung. Und der zweite Punkt, die allumfassenden Konsequenzen der Auferstehung Jesu. Der dritte Punkt, die Auferstehung der Glieder am Leibe des Christus. Und dann noch zwei etwas kürzere Punkte. Der Auferstehungsleib, haben wir jetzt ja schon etwas hören dürfen. Und dann der letzte Punkt, im Alltag in der Kraft seiner Auferstehung leben. Ja, wir wollen nochmals kurz zurückkommen auf die Predigt des Paulus in Antiochien in Pisidien. Und Albrecht hat das in seinem Dienst auch genannt, dass wir hier erstmalig in der Apostelgeschichte die Botschaft von der Rechtfertigung einzig und allein aus Glauben finden. Und diese Frohbotschaft steht und fällt mit der Auferstehung. Also keine Rechtfertigung ohne Auferstehung. Ich lese uns noch einmal Apostelgeschichte 13, 37 bis 39. Apostelgeschichte 13, 37 bis 39. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. So sei euch nun kund, Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt. Das müssen wir also festhalten, liebe Geschwister. Ohne die Auferstehung Jesu gibt es keine Rechtfertigung. Unser Heil, unsere Rechtfertigung, die Rechtfertigung aller Geschöpfe steht und fällt mit der Auferstehung unseres Herrn. Alle und alles hat der Vater mit in den Tod seines Sohnes hineingenommen. Dort auf Golgatha fand das Gericht aller Gerichte statt. Und in 2. Korinther 5,14 finden wir diese Formulierung: Alle sind mitgestorben. Alle lagen im Tode. Mit ihm, dem Sohn. Und jetzt sage ich es mal mit meinen Worten: Wenn unser Herr nicht auferstanden wäre, dann würde die ganze Schöpfung mit dem Sohn noch heute und bis in alle Ewigkeit im Tode liegen. Und wir haben letztes Mal ja schon die Stelle aus 1. Korinther 15, 17 bis 19 erwähnt. Ich möchte sie mit meinen Worten zusammenfassen. Wenn der Herr Jesus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube nichtig. Wir sind noch in unseren Sünden. Und was ist mit den in Christo Entschlafenen? Sie sind verloren. Doch jetzt die frohe Siegesbotschaft, unser Herr ist auferstanden. Und in Kolosser 1 finden wir wunderbare Zusammenhänge, Formulierungen. In Vers 15 lesen wir von unserem Herrn, dass er der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Und in Vers 18 fährt Paulus dann fort, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Letztes Mal haben wir schon zitiert, Apostelgeschichte 13 oder gelesen, Apostelgeschichte 13, diese Rede eben in Antiochien, in Pisidien. Und da bezeugt ja, zitiert ja Paulus aus Psalm 2, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wir sehen aufgrund dieser Stelle und dieser Stelle aus dem Kolosserbrief, dass wir dieses Wort auf zwei Ebenen verstehen dürfen. Einmal in Bezug darauf, dass unser Herr, Kolosser 1, 15, der Erstgeborene der Schöpfung ist. Bevor es irgendeine Schöpfung gab, hat der Vater den Sohn aus sich heraus gezeugt und geboren und alles wurde durch den Sohn und für den Sohn geschaffen. Das ist die erste Ebene. Und dann die zweite Ebene, unser Herr ist nicht nur der Erstgeborene der Schöpfung, sondern auch der Erstgeborene aus den Toten. Und in diesem Zusammenhang zitiert ja Paulus aus Psalm 2 eben in seiner Rede in Apostelgeschichte 13. Also bei all denen, die vor der Auferstehung des Herrn eine Auferweckung erleben durften, war es keineswegs so, dass Verwesliches Unverweslichkeit angezogen hat. Vielmehr kamen sie alle zurück in ihre alte Leiblichkeit und waren weiterhin der Vergänglichkeit unterworfen. Und die Siegesbotschaft, verschlungen ist der Tod in Sieg, war damals eben noch nicht, ja, vorhanden. Diese Aussage fand bisher nur in Bezug auf einen ihre Erfüllung bei dem ersten, nämlich in Bezug auf unseren Herrn Jesus Christus. Seit unser Herr Jesus auferstanden ist, gilt dieses Wort ja zuerst in Bezug auf ihn, den Erstgeborenen aus den Toten, verschlungen ist der Tod in Sieg. Bei seiner Auferstehung geschah das, was nach dem Zeugnis der Schrift eben geschehen muss, damit bezeugt werden kann, verschlungen ist der Tod in Sieg. Das definiert ja die Schrift. Was bedeutet es? Und wir haben es gelesen, Verwesliches zieht Unverweslichkeit, Sterbliches Unsterblichkeit an. Seine Seele, die er in den Tod ausgeschüttet hat, sie wird nie mehr sterben, Römer 6,9, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Und mit was für einem Leib ist unser Herr auferstanden? Mit einem unverweslichen Leib. Auch sein Leib wird nie mehr sterben. Und jetzt müssen wir den Unterschied zwischen Vergebung und Rechtfertigung beachten. Vergebung ist ein wunderbares Geschenk. Wenn wir Vergebung erfahren, liebe Geschwister, dann dürfen wir befreit sein. Was ist das für ein Geschenk, wenn ich wissen darf, alle meine Schuld und Sünde hat mir der Herr vergeben und ich darf auch als Gläubiger zu ihm kommen und mich beugen, wenn ich gefallen bin, und wir dürfen es wissen, er hat es längst am Kreuz bezahlt und vergeben. Doch bitte nicht erschrecken, ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht missverstanden. Vergebung schafft noch keinen neuen Menschen. Es gilt dieses Wort aus Johannes 3, Vers 6, wo unser Herr dem Nikodemus bezeugt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, bleibt Fleisch, geht nicht, keine Veränderung. Und ein einfaches Beispiel, eine schmutzige Schüssel. Was bedeutet Vergebung? Die Schüssel wird gereinigt, aber sie bleibt eine Schüssel, liebe Geschwister, die wieder schmutzig wird und der Reinigung bedarf. Ganz anders, liebe Geschwister, Rechtfertigung, Rechtfertigung. Und da möchte ich das Wort nochmal lesen, was Cornelius uns gestern gelesen hat, Römer 4, 25. Welcher unserer Übertretungen wegen dahingegeben, und jetzt kommt's, und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Für unsere Schuld musste bezahlt werden, und der Loskaufpreis ist das Blut Jesu. Und jetzt kommt das zweite Stück, und das ist die Rechtfertigung. Nur eine neue Schöpfung ist gerechtfertigt, liebe Geschwister. Gerechtfertigt zu sein bedeutet, ich bin unbeschuldbar, ich bin unanklagbar. Und seit wann ist das natürlich erst möglich? Seitdem es eine Neuschöpfung gibt. Und Neuschöpfung, liebe Geschwister, gibt es erst seit der Auferstehung unseres Herrn. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Der Erstgeborene, das Haupt einer ganz neuen Schöpfung. Und wenn wir in Römer 8, 29 lesen, dass unser Herr der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist, dann bedeutet doch das, die Brüder, die müssen Nachgeborene sein, und als solche sind diese Nachgeborenen eine ganz neue Schöpfung. Und was gilt für diese Brüder, diese Nachgeborenen? Ich lese uns Römer 8, 30, welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen, und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir das festhalten. Eine neue Schöpfung und damit Rechtfertigung gibt es erst seit der Auferstehung Jesu. Und wir haben es auch gestern hören dürfen von Tobias, meine ich. Denn so jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung, liebe Geschwister. Das ist noch mehr wie Vergebung, Rechtfertigung, neue Schöpfung, liebe Geschwister. Und ja, wir finden eben diese Botschaft der Rechtfertigung erstmal in dieser gewaltigen Predigt des Paulus dort in Antiochien in Pisidien in Apostelgeschichte 13, ja, wo er bezeugt, Gott hat ihn aus den Toten auferweckt, und dann direkt danach die Rechtfertigung einzig und allein aus Glauben. Und was bedeutet denn, ich glaube an den Herrn Jesus? Und da möchte ich nochmal eine Stelle lesen, die haben wir ja letztes Jahr betrachtet, Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Hier sehen wir den Inhalt des Herzensglauben. Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Und wenn jemand unter uns sein sollte, der das noch nicht sagen kann, Jesus Christus ist mein Herr, und der heute oder in diesen Tagen diesen heiligen Ruf hört, von dem Paulus in 2. Timotheus 1 spricht, der darf doch wirklich Ja sagen und darf wirklich sich diesem kostbaren Herrn anvertrauen. Mit seinem Munde Jesum als Herrn bekennen. Und auch hier ist mir wieder das eingefallen. Was ist der wunderbarste Augenblick im Kreissaal, liebe Geschwister? Was ist der wunderbarste Augenblick? Ja, ein ganz gewaltiger Augenblick, wenn unter größten Schmerzen der Mutter das Kind den Mutterleib verlässt und sichtbar wird. Ein Wunder Gottes, anders kann man es nicht sagen. Das ist etwas ganz Großes, aber liebe Geschwister, auf was warten dann alle? Wer hat es gesagt?
Der erste Schrei.
Der erste Schrei, ganz genau. Was ist der Beweis neuen Lebens, liebe Geschwister? Der Beweis neuen Lebens, dass alle wissen, jawohl, ein Mensch durfte zur Welt kommen, ein lebendiger Mensch, wenn das Kind schreit. Und so ist dieses erstmalige Bekenntnis mit dem Munde, wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen, ja, also so ist dieses Bekenntnis, Jesus ist mein Herr. Und dieser erstmalige Ruf im Geist der Sohnschaft, den ein Mensch empfängt, wenn er gläubig wird, aber, lieber Vater, das ist der Geburtsschrei und damit der Beleg, dass eine neue Schöpfung da ist, die so gerecht ist, wie es gerechter gar nicht mehr geht. Der Manfred Mössinger hat mal ein Wort gesagt, ein Gläubiger ist nie weiter vollkommen als am ersten Tag seiner Neuzeugung. So in dieser Richtung. Wie bei einem Menschen. Ein Mensch ist am Tage seiner Geburt vollkommen. Da ist alles da. Da muss nicht nur was irgendwie angebaut werden. Es gibt natürlich Wachstum, völlig klar. Und so müssen ja auch wir wachsen. Aber wenn ein Mensch zur Welt kommt und ein Gotteskind, sage ich jetzt mal, eine neue Schöpfung da ist, dann ist wirklich ja Rechtfertigung, Neuschöpfung im Vollumfang da. Wir kommen zum nächsten Punkt, die allumfassenden Konsequenzen der Auferstehung Jesu. Und dazu wollen wir, kann ja gar nicht anders sein, die Verse 20 bis 28 aus 1. Korinther 15 lesen. 1. Korinther 15, 20 bis 28. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Denn alles hat er seinen Füßen untergeordnet. Wenn er aber sagt, dass alles untergeordnet ist, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles untergeordnet hat. Wenn ihm aber alles untergeordnet sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm alles untergeordnet hat, auf das Gott alles in allem sei. Also wenn wir diese Verse lesen, erkennen wir einmal mehr, dass das Evangelium, welches der Apostel Paulus geoffenbart bekommen hat, zur Verkündigung anvertraut bekommen hat, das Evangelium der totalen, völligen Todesüberwindung im gesamten All ist. Und liebe Geschwister, wie kostbar einfach wiederum ist doch dieses herrliche Evangelium. Durch einen Menschen der Tod, durch einen Menschen die Auferstehung der Toten, durch einen Menschen sterben alle, durch einen Menschen werden alle lebendig gemacht. Ganz kostbar. Und wir dürfen uns ja erinnern an die grundsätzliche Aufgabe des Menschen. Ich lese uns 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen. Das wollen wir uns merken, herrschen. Das war der ursprüngliche Auftrag Gottes an den Menschen. Und jetzt werden uns drei, ja, sage ich mal, Gruppen genannt. A, über die Fische des Meeres, und B, über das Gevögel des Himmels, und C, über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Wir haben ja Kolosser 1, 15 genannt, und da lesen wir zu Beginn von unserem Herrn Jesus Christus, dass er das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Er ist also das Bild des unsichtbaren Gottes, und wenn es jetzt hier in 1. Mose 1 heißt, lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, dann erkennen wir doch sehr klar, ja, für wen ist denn der Mensch überhaupt geschaffen worden? Ja, selbstverständlich, für den Sohn. Das ist die grundsätzliche Bestimmung des Menschen. Und weiter erkennen wir hier die Aufgabe des Menschen, er soll herrschen. Und erinnern wir uns jetzt, was wir gerade in 1. Korinther 15 gelesen haben, denn er muss herrschen. Wir haben also eine Parallele von 1. Mose 1 zu 1. Korinther 15. Wir fragen uns, über wen sollte der Adam denn herrschen? Freilich über alle Tiere auf der Erde, doch dann aber auch über die Fische des Meeres und das Gevögel des Himmels. Und hinter diesen Bereichen dürfen wir doch Bereiche in der unsichtbaren Welt erkennen, ist das Sichtbare doch immer Abbild des Unsichtbaren, die Fische des Meeres. Sie stehen für den Bereich und die Bewohner unter der Erde, für das Totenreich. Die Vögel des Himmels, sie stehen für die Geistlichkeiten in den Himmelswelten. Und da ist mir auch Philipper 2, 9 bis 11 wichtig geworden, eingefallen in diesem Zusammenhang. Dort heißt es ja, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Und jetzt kommen wieder diese drei Bereiche, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Wir haben also die drei Bereiche in 1. Mose 1, in Philipper 2, und wir haben die Information, Adam sollte herrschen über diese drei Bereiche. In 1. Korinther 15 haben wir von unserem Herrn gelesen, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Wir wissen, Adam ist keineswegs in eine Welt hineingeschaffen worden, die vom Todeswesen frei war. Nein, haben wir auch schon gehört. Die Erde wurde wüst und leer, ein Tohuwabohu, Finsternis war über der Tiefe. Gott ist Liebe, Licht und Leben. Und so gab es freilich die Finsternis keineswegs von Anfang an, gab es den Bereich unter der Erde keineswegs von Anfang an. Vielmehr wurde durch die Erde, durch den Fall Satans und seiner Gefolgschaft, in Chaos und Finsternis hineingestürzt. Das war eben nun die Aufgabe des Menschen als Mitarbeiter des Sohnes Gottes vom Garten Eden aus. Das war der Stützpunkt, so möchte ich mal sagen, Gottes in dieser Schöpfung, um von dort aus ja diese gewaltige Herrscheraufgabe zu übernehmen. Letztendlich die Aufgabe der Todesüberwindung. Wir wissen, Adam fiel. Statt den Tod zu überwinden, wurde er selbst eine Beute des Todes. Und wir fragen uns ja, Katastrophe? Fragezeichen. Kam Gott in Verlegenheit? Keineswegs, liebe Geschwister. Längst hat er in dem letzten Adam, in seinem Sohn Jesus Christus, schon vor aller Zeit den Vorsatz der Äonen gefasst. Und in diesem Vorsatz hat er selbstverständlich die Herzensgedanken seiner Geschöpfe, die er ja in seiner Liebe nie als Marionetten, sondern mit einem eigenen Willen ausgestattet schaffen würde, ja ihre Herzensgedanken, ihre Rebellion, ihre Sünde, ihren Fall, den daraus resultierenden Tod, alles hat er in seinen großen Heils- und Liebesplan einkalkuliert und eingebaut. Und nicht, das ist jetzt die unbeschreibliche Weisheit Gottes, nicht um irgendeine Schadensbegrenzung hinzukriegen oder das dann irgendwie noch rumzureißen, sondern er hat es so eingebaut, dass es um eine noch viel größere Verherrlichung seiner selbst und seiner Heils- und Liebesabsichten verwendet wird, dass auf dem Hintergrund dieses Geschehens seine Liebe noch umso heller erstrahlt. Also das ist ganz gewaltig. Er hat die Gedanken, die Herzensentschlüsse seiner Geschöpfe mit eingebaut und ja gebraucht letztendlich alles zu seiner Verherrlichung. Ja, und jetzt hat er also in und zusammen mit seinem Sohn alles durchkalkuliert und die Rechnung aufgemacht. Längst hat er durch den Tod seines Sohnes eine so gewaltige und allumfassende Erlösung erfunden. Und wie gesagt, da ist mir das mal wichtig geworden, wie es die Brüder formuliert haben. Niemals hat Gott die Sünde jetzt geschaffen oder die Geschöpfe gezwungen, aber er hat es mit eingebaut. Er hat es mit eingebaut und seine Liebe wird dadurch ganz hell, deutlich und erstrahlt ganz hell und kostbar. Ja, wir lesen es eben in 1. Petrus 1,20, dass unser Herr Jesus Christus als Lamm ohne Fehl und ohne Flecken zuvor erkannt wurde. Längst, um es einmal mit einer Formulierung von Arthur Muhl zu sagen, längst vor dem Spatenstich zur ersten Schöpfung war unser Herr Jesus, haben wir auch schon hören dürfen diese Tage, als Lamm ohne Fehl und ohne Flecken zuvor erkannt. Und jetzt lesen wir eine kostbare Stelle. Und da ist mir das eben wichtig geworden, dass es hier heißt, 1. Timotheus 2, 5 und 6a, denn Gott ist einer und einer Mittler Gottes und der Menschen. Und jetzt kommt's, der Mensch Christus Jesus, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle, der Mensch Christus Jesus. Also wir sehen, die ursprüngliche Bestimmung des Menschen, sie bleibt selbstverständlich bestehen. Doch wer ist jetzt der Mensch, liebe Geschwister? Der letzte Adam. Der Mensch Christus Jesus. Er gab sich zum Lösegeld für alle. Und in 1. Korinther 15,20 haben wir es gelesen, dass durch einen Menschen, nämlich eben durch den Menschen Christus Jesus, die Auferstehung der Toten kommt. Und jetzt sehen wir hier in Vers 22 quasi eine Überschrift. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Das ist die Überschrift und in den folgenden Versen darf der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist dann darstellen, wie sich die Lebendigmachung des ganzen Alls verwirklicht. Paulus schreibt uns in 1. Korinther 3, Vers 10, dass er nach der Gnade Gottes, die ihm gegeben ist, als ein weiser Baumeister den Grund gelegt hat. Und wir finden hier für Baumeister das Wort Architekton. Also der Paulus ist der Architekton, der Architekt. Und so sehen wir das kostbar wie der Architekt, beeindruckend für welche, die künstlerisch nicht begabt sind, wie ein Architekt in kurzen, skizzenhaften Zügen wirklich ein Gebäude zeichnen und darstellen kann, das ist mir tief beeindruckt. Und so zeichnet eben hier der Apostel Paulus in 1. Korinther 15 in kurzen Strichen den gesamten Ablauf der Heilsgeschichte. Ganz kostbar. Also er zeichnet in kurzen Strichen, in wenigen Strichen, wie das geschieht, dass in dem Christus eben alle lebendig gemacht werden. Und wir wollen ein wenig innehalten und uns mit dem Begriff der Lebendigmachung beschäftigen. Im Griechischen finden wir hier das Wort Zoopoio. In Vers 21 haben wir gelesen, dass durch einen Menschen die Auferstehung der Toten kommt. Und in Vers 22 haben wir gelesen, dass in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Wir erkennen daraus zwei Stücke. Einmal, dass es keine Lebendigmachung ohne die Auferstehung unseres Herrn gibt. Und zum Zweiten, dass Lebendigmachung, wie wir es gestern schon gesagt haben, immer ihr Ziel, ihre Vollendung in der Auferstehung besitzt. So auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten, sagt Paulus. Und dann kommt gleich als nächstes, denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden in dem Christus alle lebendig gemacht. Ja, Wenn dem Erstgeborenen, in dem Erstgeborenen der Schöpfung und in dem Erstgeborenen aus dem Toten nach Kolosser 2, Vers 9, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, leibhaftig, liebe Geschwister, dann ist es doch völlig klar, dass das Ziel für alle Geschöpfe niemals ein leibloser Zustand sein kann, sondern Leiblichkeit. Und Oettinger hat da ganz klar recht, wenn er sagt, Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes. Und jetzt lesen wir eben hier in unserem Abschnitt, dass sich die Lebendigmachung in verschiedenen Etappen ja vollzieht. Also dieses Wort lebendig machen. Wir fragen uns, sind wir heute schon lebendig gemacht? Selbstverständlich, liebe Geschwister. Wir haben es vorhin gesagt, daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung und der Schrei aber Vater, eine neue Schöpfung. So dürfen wir als Gläubige, als Glieder am Leibe des Christus sagen, wir sind heute, hier und jetzt mit dem Christus lebendig gemacht. Lesen wir ganz klar Epheser 2,5 und Kolosser 2,13, der Vater hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Jawohl, wir dürfen heute schon unauflösliches Gottesleben in uns tragen. Wir sind heute schon aus dem Tode in das Leben übergegangen. Der Vater hat uns jetzt schon so ganz eins gemacht mit dem Christus, dieses Wörtlein Sünd, wo wir gestern hören durften. Ja, nach Epheser 2, Vers 6 sind wir mit auferweckt und wir dürfen heute im Geist schon mitsitzen mit unserem herrlichen Haupt zur Rechten der herrlichen Majestät des Vaters. Ganz gewaltig diese Stellung, die uns der Apostel Paulus hier in seinen Briefen schreibt. Wir sind lebendig gemacht, ja, weil wir heute, hier und jetzt schon die Versiegelung mit dem Geist erleben durften. Wir haben es gesagt, der Heilige Geist ist das Angeld, wie wir beim letzten Dienst gesagt haben. Und gleichzeitig gilt, was wir hier lesen, wir werden lebendig gemacht. Nämlich dann, wenn wir Auferstehung bzw. verwandelt werden. Also das wollen wir festhalten, dass wenn der Apostel Paulus hier bezeugen darf, dass in dem Christus alle lebendig gemacht werden, dass das nicht weniger bedeutet, als dass die ganze Schöpfung A. unauflösliches, nie mehr endendes Gottesleben bekommt und B. auferstehen wird mit einem unvergänglichen, unverweslichen geistigen Leib, wie es der Albrecht so am Eingang uns gelesen hat. Dabei geschieht die Lebendigmachung in verschiedenen Etappen. Das Wort Tagma, das wir hier für Ordnung finden, wird in der Elberfelder Studienbibel wie folgt erklärt. Tagma ist eigentlich ein militärischer Fachausdruck für einen Truppenteil, für eine Abteilung, die eine festgelegte Anzahl Soldaten umfasste und bei der Aufstellung zur Parade oder zur Schlacht einen ganz bestimmten Platz einzunehmen hatte. Die Schrift lehrt uns also, dass die Lebendigmachung in Etappen geschieht. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, Etappe, Abteilung. Der Erstling ist unser Herr Jesus Christus. Er ist der Erstling der Entschlafenen, der Erstgeborene aus den Toten. Dann kommt die nächste Gruppe. Die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft. Die werden lebendig gemacht. Und das ist ja das nächste heilsgeschichtliche Ereignis, liebe Geschwister. Seine Ankunft, wir finden hier das Wort Parousie, zu seiner Leibesgemeinde und das werden wir ja gleich in einem separaten Punkt betrachten. Wir erleben seine Parousie, seine Ankunft und Anwesenheit im Luftraum bei der Entrückung. Und jetzt ist mir noch gar nicht so lange deutlich geworden, auch Israel erlebt eine Parousie des Herrn. Matthäus 24, 37, aber gleich wie die Tage Noahs waren, also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein, sagt der Herr Jesus. Und auch hier finden wir dieses Wort Parousia. Israel wird ebenfalls seine des Herrn Parousie erleben, nicht im Luftraum, sondern wenn er als König und Messias dieses Volkes nach der 70. Jahrwoche auf dem Ölberg in Jerusalem erscheinen wird. So meine ich, wir dürfen diese Aussage, die welche des Christus sind bei seiner Ankunft, in einer doppelten Bedeutung verstehen. In einer ersten Bedeutung dürfen wir hier die Parousie des Herrn zu seiner Leibesgemeinde erkennen und in einer weiteren Bedeutung die Parousie des Herrn zu seinem Volk Israel. Und freilich werden im Zusammenhang mit beiden Ereignissen Auferstehungen stattfinden. Also wir sehen, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden, ein jeder in seiner Ordnung und so weiter. Also wir sehen, Lebendigmachung hat immer als Zielsetzung natürlich dann die Auferstehung. Wir wissen, bei der Entrückung werden die Toten in Christo auferstehen und wenn der Herr Jesus auf dem Ölberg in Jerusalem erscheint, werden die Gläubigen aus Israel auferstehen. Denken wir an die Formulierung aus dem Johannesevangelium, wie wir es gestern betrachtet haben. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Das ist dann doch die Auferstehung hinein ins tausendjährige Reich. Und wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, da werden wirklich verschiedene Gruppen auferstehen, solche aus Israel, Hesekiel 37, die Märtyrer, die das Mahlzeichen nicht angenommen haben in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche, die Überwinder, sie werden auferstehen. Und wie gesagt, eben nach Hesekiel 37 und Römer 11, 26 wird ganz Israel lebendig gemacht und gerettet werden. Ich verstehe so, dass auch diese Lebendigmachung Israels, wobei ich da wirklich sehr nicht behaupten will, dass ich da das alles so richtig voll verstehe, aber ich verstehe es eben so, diese Lebendigmachung Israels geschieht zum einen natürlich, wenn er kommt und wird sich aber über den gesamten Gottestag des tausendjährigen Reiches erstrecken, wenn es heißt, dass die 12 Apostel sitzen werden, auf 12 Thronen zu richten, die 12 Stämme Israels, dann ist das ja ein Prozess, so möchte ich es mal sagen. Ja, wie gesagt, Paulus skizziert in kurzen Strichen und so schreibt er in Vers 24, dann das Ende. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. Und dieses Wort Ende ist meines Erachtens etwas unglücklich übersetzt. Also für mich kommt es so an, dann das Ende, Flasche wird ausgeleert und irgendwann ist es leer, es kommt nichts mehr raus, es ist zu Ende. Aber so ist eben nicht zu verstehen, liebe Geschwister. Dann das Ziel, wir finden hier Telos, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Also die Lebendigmachung erfährt also nicht ein Ende, dass das irgendwann mal so ausläuft, sondern sie erfährt ein Ziel. Und in kurzen Strichen darf Paulus eben hier den Ablauf der Heilsgeschichte zeichnen. Und wir durften es ja an diesen Tagen schon vielfach hören, dann das Ziel, wir wissen aus dem Gesamtzeugnis der Schrift, dass das Äonen dauern wird, dann das Ziel. Bis nach Vers 26 dann eben der Tod weggetan sein wird, außer Kraft gesetzt sein wird, verschlungen sein wird in Sieg. Durch Gericht und Gnade bringt unser Herr Jesus Christus durch seine beiden Heilskörperschaften Israel und die Gemeinde das ganze All dahin, dass sie willig ihre Knie vor ihm, dem Sohne, beugen und ihn als Kyrios, als Herrn bekennen zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Ja, die ganze Schöpfung darf die Neuzeugung ins unauflösliche Gottesleben erfahren und darf die freiwillige, liebesmäßige Unterordnung unter das Christushaupt erleben. Wenn wir in Epheser 1, Vers 10 lesen, dass das ganze All unter dem Christushaupt zusammengebracht wird, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, dann erkennen wir, kostbar, hier ist nicht mehr vom Bereich unter der Erde die Rede. Der Bereich unter der Erde, der hört einmal auf, liebe Geschwister, weil kein Geschöpf mehr unter der Erde sein wird. Jedes Geschöpf darf es erleben, was wir in 1. Korinther 15, 54 lesen, eben diese Siegesbotschaft. Verwesung muss Unverweslichkeit und Sterbliches muss Unsterblichkeit anziehen. Und das bedeutet doch, jedes Geschöpf darf eine Auferstehung hinein in einen geistigen Leib erleben. Dann das Ziel. Wir wissen, dass diese Aussage auch zuerst einmal eine Auferstehung zum Gericht beinhaltet. Nach Daniel 12, Vers 2, zur Schande, zu äonischem Abscheu. Denken wir nur an die Auferstehung der Toten zum Gericht vor dem großen weißen Thron in Offenbarung 20. Alle, die dort nicht gefunden werden im Buche des Lebens, haben den zweiten Tod vor sich, den Feuersee. Und niemals wollen wir den Ernst und die Furchtbarkeit der Gerichte Gottes schmälern. Wenn wir in Offenbarung 20,11 lesen, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden, dann verstehe ich das so, die entfliehen, die wollen vor dieser Klarheit sich verstecken, aber keine Stätte wurde für sie gefunden. Also alle, die bisher noch keine Auferstehung erlebt haben, müssen dort vor diesem Thron erscheinen. Und da wird in der Heiligkeit, Gerechtigkeit und Unbestechlichkeit Gottes alles offenbar. Doch Paulus darf als der größte Prophet mit der weitesten Schau auch über den großen weißen Thron hinaus sehen, über den zweiten Tod, den Feuersee hinaus, bis dahin, dass eben der Tod als der letzte Feind völlig aufgelöst wird, verschlungen wird im Sieg. Da finden wir das Wort Katargeo für weggetan, ein völliges Außerkraftsetzen, Aufhören und eben, wie es hier heißt in 1. Korinther, verschlungen werden in Sieg. Wir kommen zum nächsten Hauptpunkt, die Auferstehung der Glieder am Leibe des Christus. Ja, bevor wir das tun, wollen wir uns klar machen, von welcher Gruppe wir hier sprechen, wenn wir von der Leibesgemeinde reden. Wir durften es von Albrecht hören. Ich möchte einfach nochmal das auch betonen und unterstreichen, weil ich denke, es ist auch in unserer heutigen Zeit sehr wichtig, das immer wieder herauszustellen, ganz entscheidend. Wir dürfen beachten, das Volk Israel ist durch die ganze Schrift hindurch das Eheweib Jahwes. Der Bund vom Sinai, er war ein Ehebund, den Gott mit seinem Volk der Wahl geschlossen hat. Wir wissen, diesen Bund hat das Volk gebrochen. Sie haben gehurt anderen Göttern nach. Und dort am Kreuz, liebe Geschwister, fand dieser erste Ehebund juristisch sein Ende. Weshalb? Weil der Ehemann des ersten Ehebundes dort gestorben ist. Israel wurde zur Witwe. Doch nicht um Witwe zu bleiben, sondern, ich sage es jetzt einmal mit Römer 7, Vers 4, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten. Es kommt also zu einer erneuten Heirat für das Volk Israel. Israel darf den aus den Toten Auferweckten, ihren König und Messias Jesus Christus, heiraten. Freilich eine Auswahl aus Israel. In der Zeit, wo Israel auf die Seite gesetzt ist, werden auch Glieder am Leibe des Christus, ganz klar. Das ist die andere Heilslinie, Heilskörperschaft, durften wir ja hören. Aber ganz Israel wird eben, ja, eine erneute Heirat, so möchte ich es mal sagen, erleben. Das ist doch der neue Bund, von dem wir so viel im Alten Testament lesen. Dieser ganz einseitige Bund wurde auf Golgatha geschlossen. Und erinnern wir uns, was hat denn der Herr Jesus gesagt zu seinen Jüngern? Lukas 22, 20, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird. Wir erkennen also sehr klar, dass der neue Bund zuerst einmal ein Ehebund mit dem Volk Israel ist und dass er zuerst einmal selbstverständlich ausschließlich das Volk Israel betrifft. Und wenn wir nun 1. Korinther 11 aufschlagen und der Apostel Paulus bezüglich dem Mahl des Herrn in Vers 23 sagt, denn ich habe von dem Herrn empfangen. Jetzt kommt also eine Offenbarung, die er bekommen hat. Und dann sagt er ja in Vers 25, dieser Kelch, er zitiert den Herrn, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dann erkennen wir, der neue Bund erfährt also eine Erweiterung, aber nicht im Sinne eines Ehebundes jetzt für uns, sondern wir verstehen ja sehr klar, wie wir das begreifen müssen. Dort am Kreuz, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dort am Kreuz hat der Herr Jesus sein Blut vergossen. Und weil, liebe Geschwister, er dort eben nicht nur für Israel sein Blut vergossen hat, sondern für die gesamte Schöpfung, liebe Geschwister. Also ist insofern letztendlich die ganze Schöpfung in diesen neuen Bund hineingenommen, aber nicht im Sinne des Ehebundes, sondern weil dort am Kreuz natürlich der Herr nicht nur für Israel bezahlt hat, sondern für eine ganze Schöpfung und Welt. Aber wichtig ist es festzuhalten, der neue Bund ist zuerst einmal ein Ehebund zwischen dem Herrn Jesus und seinem Eheweib Israel. Und wir verstehen, wir müssen das Alte Testament lesen, sonst begreifen wir das ja überhaupt gar nicht, was der Herr Jesus hier sagt, wenn er da von einem neuen Bund spricht. Also die Gemeinde ist nicht die Braut, sie ist nicht die Ehefrau des Christus, sondern die Gemeinde ist der Leib des Christus. Das ist das, was Paulus ja als vom erhöhten Christus geoffenbart wurde. Epheser 1, 23, da wird diese Versammlung eindeutig beschrieben, welches sein Leib ist. Und jetzt kommt's, das Pleroma, die Vervollständigung dessen, der alles in allem erfüllt. Unser Herr Jesus Christus erfährt also eine Vervollständigung und das ist die Gemeinde seines Leibes. Und jetzt, ganz wichtig, die Gemeinde substituiert also nicht Israel. Keineswegs tritt die Gemeinde an die Stelle Israels. Und was gilt aber weiter, liebe Geschwister? Und da habe ich den Eindruck, aus verschiedenen Äußerungen, auch von verschiedenen Gruppen, wo wir kostbares Informationsmaterial über Israel bekommen, es wird immer mehr deutlich, so empfinde ich das, dass diese Schau, wie sie über Jahrhunderte, Jahrtausende kann man fast sagen, da war, dass die Gemeinde Israel ersetzt hat. Israel keine Bedeutung mehr hat, keine Verheißung mehr hat. Wir sind jetzt das geistige Israel, also diese sogenannte Substitutionsersatztheologie. Da denke ich, da erkennen viele Gläubige, das ist ein völliger Holzweg, ein ganz furchtbarer Irrweg, der ja letztendlich, sage ich mal, auch den Boden bereitet für Israel-Hass und Israel-Ablehnung. Ja, und jetzt, liebe Geschwister, findet man aber etwas anderes, so empfinde ich es wenigstens. Jetzt kommen Gläubige, die sagen, kostbar, Israel ist das Volk der Wahl, Mensch, das ist das auserwählte Volk Gottes. Und mit denen hat Gott ja seine Geschichte gemacht. Und mit denen hat Gott Pfingsten geschenkt. Und dann wird diese Schau vertreten, wir Nationengläubige. Wir müssen uns jetzt an Israel ranhängen. Sie sind der eigentliche Heilsträger und wir dürfen jetzt als Nationen damit dazukommen in diesen Heilszug Israels, so möchte ich es mal sagen. Und liebe Geschwister, das durften wir ja hören und lernen in diesen Tagen. Es ist eben nicht so, liebe Geschwister. Israel hat heute im Haushalt der Leibesgemeinde nicht den Vorrang. Ganz wichtig, das war zu Pfingsten so. Da hat Israel den absoluten Vorrang gehabt. Und wir sehen, das war eine Entwicklung. Wo hat denn das Apostelkonzil stattgefunden? In Jerusalem, das war die Instanz. Das ist doch ganz klar. Also das sehen wir ja in der Apostelgeschichte, wie Israel natürlich ja, den Vorrang vor den Nationen hatte. Ich habe heute Morgen nochmal Matthäus 15 gelesen, wo von dieser Kanaaniterin berichtet wird. Und was sagt sie denn dann, als der Herr Jesus sagt, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hündlein hinzuwerfen. Ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Was sagt denn diese Frau? Sie stellt sich 1000% drunter. Sie sagt, ja, Herr, aber die Hündlein essen von den Brosamen, die vom Tische ihrer Herren hinunterfallen. Liebe Geschwister, das ist die Position von uns Nationen vor dem Gemeindehaushalt. Das müssen wir einfach sehen und das wird auch die Position von uns Nationen nach dem Gemeindehaushalt sein. Ja, selbstverständlich, da geht es wieder nur über Israel. Aber heute, in dieser einzigartigen Verwaltung, liebe Geschwister, die dem Apostel Paulus geoffenbart und zur Verwaltung anvertraut wurde, in der Zeit, da Israel auf dem Abstellgleis steht, dürfen Menschen aus beiden Menschheitsgruppen, Apostelgeschichte 26, hat Albrecht uns genannt, ich nehme dich heraus, sagt der erhöhte Herr zum Paulus, zum Saulus, da, also nach seiner Begegnung mit dem erhöhten Herrn. Wo nimmt er ihn heraus? Aus dem Volk, 12-Stämme Volk Israel, und aus den Nationen, zu welchen ich dich sende. Hier haben wir es. Heraus, 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 merken wir uns, heraus, heraus aus beiden Menschheitsgruppen, eine ganz neue Heilskörperschaft, wo alles, was mit dem Fleisch zu tun hat, seine Bedeutung verloren hat, liebe Geschwister. Und wenn jemand dann noch sagt, ja, die Gläubigen, die heute gläubig sind, sind vornehmlich aus den 10 Stämmen, liebe Geschwister. Nein, Damit wäre doch der Gnade der Boden unter der Füße weggezogen. Dann ist eben nicht mehr Gnade, dann hängt es doch wieder am Fleisch. Liebe Geschwister, aus beiden Menschheitsgruppen eine neue Heilskörperschaft, der Vorrang Israels, aufgehoben. Er hat aus beiden eines gemacht. Also das war mir also nochmal sehr wichtig, das zu betonen, dass wir verstehen, auch heute ist erfreulich, wenn die Gläubigen erkennen, Israel hat eine ganz gewaltige Bedeutung, aber, liebe Geschwister, und das zuletzt zu diesem Punkt, was hat denn der Paulus, wie heißt es im Apostelischen Konzil? Ich legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen verkündige. Paulus, keine Kompromisse. Er hat einen ganz klaren Auftrag vom Herrn bekommen. Er hat ihnen bezeugt dieses Evangelium, aber nicht, dass er da jetzt irgendwie Abstriche, Paulus hat nie einen Abstrich gemacht, das sehen wir ja im Galaterbrief ganz deutlich. Also das war jetzt mir sehr wichtig, dass wir verstehen, wenn wir von der Leibesgemeinde sprechen, von welcher Gruppe sprechen wir dann. Ja, die Auferstehung, die wir also jetzt betrachten wollen, die betrifft die Auferstehung der Glieder am Leibe des Christus. Und ich möchte dazu lesen, 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung, die keine Erwartung haben. Wer hat also keine Hoffnung? Wer hat keine Erwartung? Wer keine Gewissheit über die Auferstehung hat, liebe Geschwister? Das ist der Inbegriff, habe ich gestern schon gesagt, von Hoffnungslosigkeit. Und mir ist es einfach wichtig geworden, liebe Geschwister, dass uns das bewusst wird, die Auferstehung der entschlafenen Leibesglieder, das ist das nächste heilsgeschichtliche Ereignis, das stattfinden wird. Das nächste heilsgeschichtliche Ereignis, das stattfinden wird, ist freilich die Entrückung der Leibesgemeinde. Und dieses Geschehen beginnt eben mit der Auferstehung der Toten in Christo. Das ist das nächste, was geschieht. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. 1. Thessalonicher 4, 16. Die kommen zuerst dran. Und wir haben ja alle unseren Terminkalender, liebe Geschwister. Da gibt es wichtige und weniger wichtige Termine. Da gibt es Termine, die kann man verschieben oder kann man auch mal absagen. Ist alles nicht schlimm. Und da gibt es vielleicht auch Termine, die wir vielleicht schon Monate vorher in unserem Kalender eingetragen sind, haben, die wir rot markieren, wo wir sagen, ein unumstößlicher Termin, ich kann ihn nicht verschieben, den will oder muss ich vielleicht auch wahrnehmen. Und so gibt es für die Glieder am Leibe des Christus, für alle Glieder, für die Lebenden und die Entschlafenen, liebe Geschwister, einen ganz gewaltigen, einzigartigen Termin. Und ich musste denken, ihr jüngeren Geschwister, ihr habt gewaltige Termine vor euch. Das ist der Termin des Schulabschlusses oder des Berufsabschlusses, ein gewaltiger Termin, was jahrelang geht man in die Schule, dann endlich ist es soweit, der Schulabschluss oder die Berufsausbildung. Dann geht es natürlich jetzt noch 50 Etagen höher, Hochzeitstag. Oh, was für ein Termin. Wir wünschen euch alle einen ganz frohen und gesegneten Hochzeitstag. Aber er muss im Herrn geschehen. Das ist das Allerwichtigste. Ja? Aber ein ganz gewaltiger Termin. Oder ich erlebe so, ich bin auch schon gefragt worden, ob ich jetzt bald in Rente komme. Also getrost, bin noch weit. Bin viel älter, wie ich aussehe offensichtlich. Aber die, etwas älter sind als ich, die spreche ich immer mal wieder auch schon von der Rente. Auch so ein ganz gewaltiger Termin, wenn man Jahrzehnte irgendwie gearbeitet hat und dann kommt die Berentung oder die Pensionierung. Ein gewaltiger Termin. Oder für uns ältere Geschwister, für die älteren Geschwister, der Termin, wo wir hier auf der Erde die Augen zumachen, liebe Geschwister, ist auch ein gewaltiger Termin. Und wo wir dann, so hat es uns Geschwister gesagt, so hat es Hans Heck formuliert, unserem Herrn ein Stück näher kommen. So hat er das formuliert. Gell? Also auf dem Weg zum Ziel ein Stück näher. Gell? Auch ein gewaltiger Termin. Aber liebe Geschwister, alle diese Termine, die wir genannt haben, sie werden bei weitem überstrahlt von dem einzigartigen Termin des Tages unseres Herrn Jesus Christus, des Tages unserer Auferstehung, Entrückung und Verwandlung, des Tages, so heißt es in 2. Thessalonicher 2,1, unseres Hinaufversammeltwerdens zu ihm hin. Das ist der Termin für uns alle, liebe Geschwister. Ob wir die anderen Termine erleben, ist nicht so wichtig. Aber dieser Termin, liebe Geschwister, das ist der alles entscheidende Termin. Und wir sind keine Schwärmer, keine Phantasten, wenn wir sagen, für das Eintreten dieses Ereignisses bedarf es keinerlei Voraussetzungen, liebe Geschwister. Wir haben andere Termine im Heilsplan Gottes kennengelernt. Denken wir an den Tag des Herrn. Da können wir sagen, nee, der Tag des Herrn, das sagte Paulus ja den Thessalonichern. Dieser Tag kommt nicht, es sei denn das zuvor und so weiter. Also ganz eindeutig. Also wenn jemand da sagt, mir wäre schon 70. Jahrwoche oder was weiß ich, können wir alles von der Schrift her verneinen. Wir wissen, da muss der Abfall kommen von Israel, vom Gesetz in die Gesetzlosigkeit, damit er sich in den Tempel setzen kann. Der letzte Weltherrscher, da muss es einen Tempel geben, es muss Babel gebaut werden im Zweistromland. Da wissen wir ganz klar, da muss noch das und das geschehen. Für diesen Termin des Tages unseres Herrn Jesus brauchen wir keine Geschehnisse, die vorher noch stattfinden müssen. Und sind wir heute nach 1. Korinther 6, 17 schon ein Geist mit unserem Herrn, dann geschieht am Tag unseres Herrn Jesus eben die völlige Umgestaltung der Leibesglieder in das Bild Jesu. Römer 8, 29, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das wird am Tag unseres Herrn Jesus geschehen. Unserer ganzen Existenz nach, eben auch dem Leibe nach, dürfen wir dann unserem Herrn gleich sein, für alle Zeit untrennbar zusammen mit ihm sein. Und da finden wir eben diese Formulierung in 1. Thessalonicher 4, 17. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Und da finden wir eben wieder unser Wörtlein Syn. Syn Kyrio. Alle Zeit Syn Kyrio. Zusammen mit dem Herrn. Ganz eins gemacht mit dem Herrn nach Geist, Seele und Leib. Wir lesen in 1. Thessalonicher 4, 17, Entschuldigung, 16, denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune oder Trompete Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Die zuerst, also das ist das nächste Ereignis. Er wird herniederkommen, unser Herr, A, mit gebietendem Zuruf, B, mit der Stimme eines Erzengels, also nicht ein Erzengel, sondern er selbst mit der Stimme eines Erzengels. Und dann noch das dritte, mit der Posaune oder Trompete Gottes. Und dann werden die Toten in Christo, die Leiber der entschlafenden Leibesglieder, auferstehen. Und vielleicht wieder ein bisschen entschuldigt es, aber ich musste dran denken. Wir liegen im Bett hier einmal, oh, furchtbar. Die Posaune erschallt. Nicht zur Entrückung, unsere teuren Brüder, vielen Dank dafür. Die wecken uns auf mit dem wunderbaren Posaunenschall, eine ganz schwache Abschattung vielleicht dessen, was da sein wird. Ja, aber ist mir einfach jetzt eingefallen, liebe Geschwister, und vielen Dank für diesen Dienst. Ja, die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Und wir lesen in 1. Thessalonicher 4 und 1. Korinther 15 von zwei Posaunen, so wie ich es verstehe. Wir haben es gerade gelesen, der Herr wird mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Erste Posaune, Auferstehung der Toten in Christo. Im Paralleltext in unserem 1. Korinther 15, Vers 51 und 52, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Bei der letzten Posaune findet die Verwandlung statt. Und dann sagt er, denn Posaunen oder Trompeten wird er und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Das ist also die erste Posaune. Und wir werden verwandelt werden bei der letzten Posaune. Also der letzten von zwei. Ich weiß nicht, ob ich so richtig verstehe, aber auf jeden Fall sind es ja mehrere, wenn es heißt, bei der letzten Posaune. Also so wie ich es verstehe, erste Posaune, Auferstehung der Toten in Christo in Unverweslichkeit. Zweite Posaune, Verwandlung der lebenden Leibesglieder. Und wie gesagt, die Toten in Christus, sie werden als erste Gruppe die Verwandlung in Unverweslichkeit erleben, werden sie doch auferweckt werden, unverweslich. Und liebe Geschwister, was wird das für eine Schlappe, für eine Niederlage, für eine Demütigung für den Teufel und den Tod sein? Millionen und Abermillionen Leiber von Gläubigen muss er rausgeben. Das. Und dann geschieht das, liebe Geschwister, ja, was wir eben in 1. Korinther 15, 53 lesen. Der Geist und die Seele, die schon beim Herrn waren, und da wird ja auch vieles gesprochen, was wir da alles tun oder nicht tun. Für mich ganz einfach, das weiß ich. Was werden die entschlafenen Geschwister tun? Warten. Warten mit brennender Sehnsucht auf diesen Tag. Genauso wie wir auch. Ist gar nicht so ein großer Unterschied. Wir warten, liebe Geschwister, auf diesen Termin. Alle Geschwister, die Lebenden und die Entschlafenen. Sie warten auf diesen Tag. Also der Geist und die Seele, die schon beim Herrn waren und mit brennender Sehnsucht diesen Tag erwartet haben, sie verbinden sich mit unserem Leib, liebe Geschwister. Das Samenkommen, kommen wir jetzt gleich drauf. Und es geschieht das, was wir in 1. Korinther 15, 53 lesen, der Totalsieg. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit. Jetzt gilt für Millionen und Abermillionen Leibesgliedern im Vollumfang de facto der Siegesruf. Sie sind die nächste Gruppe. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Wir lesen 1. Thessalonicher 4, 17. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Danach, also nach der Auferstehung der Toten in Christo. Danach werden beide Gruppen ihre Himmelfahrt, so möchte ich mal sagen, erleben. Welchen Zeitraum das danach meint, wir wissen es nicht. Sind zwischen der Auferstehung der Toten in Christo und der Himmelfahrt aller Leibesglieder nur wenige Momente? Sind es vielleicht 40 Tage, wie beim Herrn? Wir wissen es nicht. Werden die Toten in Christo nach ihrer Auferstehung den lebenden Geschwistern erscheinen und sie auf die Entrückung hinweisen? Wir wissen es nicht. Aber eine persönliche Meinung von mir, wir lesen ja in Matthäus 27, 52 und 53, dass viele Leiber der entschlafenen Heiligen auferweckt wurden. Und wann haben sie die Gräber verlassen, liebe Geschwister? Ganz wichtig, nach der Auferstehung, der Erstling Christus. Ja, deswegen nach der Auferstehung. Und dann lesen wir da, sie sind vielen in Jerusalem erschienen. Von daher möchte ich das nicht ausschließen. Aber ist jetzt nicht so wichtig.
Während drei Tage dazwischen,
ja? Ja.
Zum Beispiel.
Ja. Genau, richtig. Ja. Ja, also der Herr kommt hernieder vom Himmel und ruft seine Leibesglieder hinauf zu sich in den Lufthimmel. Jetzt ist der erwachsene Mann da, liebe Geschwister. Epheser 4, bestehend aus Haupt und Gliedern. Jetzt kann es weitergehen in der Heilsgeschichte unseres himmlischen Vaters. Alles, was der Herr tut, alle Verheißungen, die er vom Vater zur Ausführung anvertraut bekommen hat, vollbringt er mit und durch seine Glieder. Als letzter Gedanke zu diesem Punkt, dieses Wort für Entrücken heißt Harpazo, wegreißen. Und wir haben es ja gestern betrachtet, diese Situation, Paulus ist im Hohen Rat und da gehen die beiden Gruppen, die Sadduzäer und die Pharisäer, schier aufeinander los. Und es muss eine gewaltige Turbulenz gewesen sein. Und irgendwann ruft der Oberste, er bekam Angst, Paulus wird zerrissen. Und dann reißt er die Reißleine und befiehlt den Soldaten, reiße den Paulus aus ihrer Mitte weg. Reißet ihn weg. Das ist das Wort Harpazo. Finden wir auch bei dem männlichen Sohn in Offenbarung 12, der ja verschlungen werden möchte. Und dann kommt er auf die Welt und Harpazo, er wird in den Himmel entrückt. Also so sehen wir, es ist ein Herausreißen aus größter Not, so möchte ich es mal sagen. Und aus einer Existenznot reißt uns der Herr heraus. Er entreißt uns dem Zugriff des Satans und jetzt eben das Ziel, Synkyrio, zusammen mit dem Herrn. Noch ganz kurz zwei Themen, der Auferstehungsleib. Habe mich gefreut, diese zwei Aspekte, die der Albrecht genannt hat, die habe ich mir auch aufgeschrieben, liebe Geschwister. Einmal, ich möchte zwei grundsätzliche Aussagen machen. 1. Korinther 15, 44 und 45. Es wird gesät ein seelischer Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen seelischen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde eine lebendige Seele, der letzte Adam ein lebendig machender Geist. Also wir sehen, unser jetziger Leib, so verstehe ich es, er steht im Dienst der Seele. Der jetzige Leib macht das, was die Seele ihm sagt. Und bei uns Gläubigen ist es ja so, wir sind befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir müssen nicht mehr sündigen. Das heißt, wenn unsere Seele sich unter den Geist unterordnet, und das bedeutet ja Heiligung, dann gibt sie zum Beispiel unserem Leib, der müde auf dem Sofa sitzen will, eine zwischen die Rippen und sagt, auf, mach dich auf, geh in die Versammlung zu den Geschwistern. Wenn unsere Seele von unserem Leib, vom Fleisch, so möchte ich mal sagen, gesteuert wird, dann gibt sie dem Leib den Befehl, bleib sitzen, schalt den Fernseher ein, entspann dich. Sage jetzt mal etwas plakativ, gell? Aber einfach um das zu verdeutlichen, der seelische Leib steht im Dienst der Seele. Und wenn wir jetzt lesen, so gibt es auch einen geistigen Leib. Dann steht also der geistige Leib voll und ganz im Dienste des Geistes Gottes, des Vaters, unseres Herrn Jesus, ist gleich im Dienst des Heiligen Geistes. Also so verstehe ich es. Der seelische Leib, er steht im Dienst der Seele. Der geistige Leib, er steht im Dienst des Geistes. Und was bedeutet denn Heiligung, liebe Geschwister? Dass eben heute schon unsere Seele, die ja aus dem Tod entrissen ist, dass sie immer mehr unter die Herrschaft des Geistes kommt. Aber freilich kann sich auch anderweitig orientieren. Das müssen wir einfach sehen, solange wir hier in diesem Leib sind. Also das war der erste Gedanke. Auferstehungsleib, seelischer Leib im Dienst der Seele, der Auferstehungsleib, ein geistiger Leib im Dienst des Geistes. Der zweite Gedanke, das ist der Gedanke des Sehens und ja, des Auferwecktwerdens. 1. Korinther 15, 42 bis 44. Also ist auch die Auferstehung der Toten, es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft, es wird gesät ein seelischer Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. In 2. Korinther 5, 1 nennt Paulus ja unseren jetzigen Leib eine irdische Hütte, ein Zelthaus. Manche haben ja hier das Zelt aufgeschlagen, da weiß man ja, jetzt schön, aber ab Mitte November wird es etwas frisch im Zelt. Also nicht mehr so angenehm. So sehen wir also, was kennzeichnet unser jetziges Zelthaus? Verwesung, Unehre, Schwachheit, auch dass wir immer wieder fallen, liebe Geschwister. Unehre, Schwachheit, dass wir dummes Zeug reden, dummes Zeug machen, liebe Geschwister. Oder wir können natürlich auch ganz klar an die leibliche Vergänglichkeit denken. Hat mir mal ein Bruder gesagt, Prediger 12, 1, und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von welchen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihnen. Können die älteren Geschwister sicherlich etwas davon berichten. Also wir sehen die Attribute für unseren jetzigen seelischen Leib. Demgegenüber der geistige Leib, Unverweslichkeit, Herrlichkeit, Kraft. Wie dürfen wir uns auf diesen, unseren neuen Leib freuen, liebe Geschwister, und auch darauf besonders, dass wir in dem neuen Leib nie mehr sündigen werden, nie mehr dem Herrn eine Schande bereiten werden. Ja, und jetzt noch speziell der uns den Gliedern seines Leibes verheißene Leib. Das war ja sehr allgemein zu dem Auferstehungsleib und jetzt für uns, Philipper 3, 20 und 21, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit, da haben wir es wieder, Niedrigkeit, Verwesung, Unehre, Schwachheit, umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich unterzuordnen. Wir, die Glieder seines Leibes, werden den gleichen Leib der Herrlichkeit bekommen, den unser Herr und Haupt hat. Und wir lesen ja in Hebräer 2,9a, wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens, des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und da musste ich denken, liebe Geschwister, was muss das gewesen sein, als der Sohn durch alle Himmel, über alle Himmel hinaufgefahren war und der Vater ihn zu seiner Rechten gesetzt hat, hoch erhoben über jedes Fürstentum, jede Gewalt, Kraft und Herrschaft und ihm den Namen über alle anderen Namen gegeben hat. Und liebe Geschwister, jetzt schreibt Paulus hier, dass wir den gleichen Leib der Herrlichkeit bekommen, den er hat. In diesem Leib werden wir als seine Glieder ihm völlig zur Verfügung stehen, bei der Ausführung aller Gottes Verheißungen. Der letzte Punkt in der Kraft seiner Auferstehung im Alltag leben. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Unsere Seele hat die Möglichkeit, sich dem Geist unterzuordnen, was beim Ungläubigen ja undenkbar ist, haben wir ja auch gehört. Ich kann von einem Ungläubigen das gar nicht erwarten, weil er ja gar nicht den Heiligen Geist hat. Aber bei uns ist es eben möglich. Und so schreibt Paulus, dass auf diesem Rechtsboden, auf dem er jetzt steht, für ihn nur noch eins gilt, Philipper 3, 10 und 11, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Die Kraft seiner Auferstehung, die darf also heute schon in uns wirksam werden, liebe Geschwister. Römer 8, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christum aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also das Gesetz des Geistes des Lebens, von dem wir gestern gehört haben, ist die Ursache dafür, dass die Kraft seiner Auferstehung heute schon in uns wirksam werden darf. Und liebe Geschwister, was bedeutet das? Kraft seiner Auferstehung, Kraft und Vitalität. Ich werde nie mehr krank. Ich laufe von Erfolg zu Erfolg. Ich mache Karriere. Alles klappt. Ich bin auf der Überholspur des Lebens. Nein, liebe Geschwister, es ist gerade das Gegenteil. Was meint die Kraft seiner Auferstehung? Lesen wir mal, was Paulus von seinem Leben berichtet. Gerade zum Beispiel 2. Korinther 11. Wie viel Widerstand hat er erfahren? Was hat er alles mitgemacht? Was bedeutet es dann, in der Kraft seiner Auferstehung zu leben? Es bedeutet, dass es gar nicht mehr um mich geht, sondern dass sein Gottesleben, der Christus in mir, Raum und Gestalt gewinnt. Es bedeutet, dass ich lernen darf. Philipper 4, Vers 13, war mir lang auch gar nicht bewusst, was davor steht. Das wird oft zitiert, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Was? Ich überwinde alles. Was schreibt Paulus vorher? Ich habe gelernt. Ich kann beides, satt sein und hungern. Ich habe gelernt, mir begnügen zu lassen. Also wir sehen, das ist etwas ganz anderes. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich vermag, dass ich, ja, dass es gar nicht mehr um mich geht, sondern dass, ja, ich bereit bin, zu Entbehrungen ein Ja zu haben, zu dem Weg, den der Herr mich führt. Also was bedeutet es, in der Kraft seiner Auferstehung zu leben? Es bedeutet, dass es in meinem Leben nicht mehr um mich geht, sondern um ihn. Es bedeutet, dass ich meinen todverfallenen Leib ihm zur Verfügung stelle. Römer 6, 13, stellet euch selbst Gott dar, als Lebende aus den Toten und eure Glieder, ihr, das hat mit unserem Leib zu tun, Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. dass ich mit meinem Leib eben nicht mehr der Sünde diene, sondern meinen Leib, meine Lebenskraft, meine Zeit, mein Geld ihm zur Verfügung stellen. Das bedeutet doch im Alltag in der Kraft seiner Auferstehung leben. Und wir erinnern uns an Philipper 3, Vers 10. Zu was? Wenn Paulus von der Kraft seiner Auferstehung spricht, dann tut er das im Zusammenhang mit der Gemeinschaft seiner Leiden. Da geht nicht das eine oder das andere, liebe Geschwister. Die Kraft seiner Auferstehung kann ich nur in Verbindung mit der Gemeinschaft seiner Leiden erleben. Was die sind, ganz vielschichtig und individuell bei jedem unterschiedlich. Physische Leiden, psychische Leiden, familiäre Leiden, Not im Beruf, Ausgrenzung, dass wir nicht für voll genommen werden, dass wir vielleicht auch mal verfolgt werden oder bis sogar umgebracht werden. Also wir sehen, die Gemeinschaft seiner Leiden kann ganz vielschichtig sein. Aber wir müssen sehen, keine Kraft der Auferstehung ohne Gemeinschaft seiner Leiden. Und wenn Paulus sagt, wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden, dann erkennen wir, es besteht ein Zusammenhang. Wenn ich dem Mitleiden ausweiche, wir suchen ja nie das Leiden, das ist ja ganz klar, aber wenn ich dem Mitleiden ausweiche und eben meinem Fleisch Raum gebe, dann hat es Herrlichkeitsverlust zur Folge. Das müssen wir einfach sagen. Ja, was bedeutet es? Es bedeutet, dass ich mein altes, egoistisches Wesen, das immer sich selbst sucht, mein Fleisch, dass ich es an den Platz verweise, wo allein es hingehört, ans Kreuz. Ist mir der Vers von Theolemon eingefallen. Ja, wer Gott folgt, riskiert seine Träume und setzt eigene Pläne aufs Spiel. Das bedeutet in der Kraft seiner Auferstehung leben. Ich schließe mit dem Wort aus Galater 5, 24 und 25. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Amen. Wir beten noch zusammen. Und dafür danken wir dir, geliebter Herr Jesus, für diese lebendige Erwartung, die wir haben dürfen. Dein Kommen zu deiner Leibesgemeinde. Hab Dank, dass wir aus deinem Wort erkennen dürfen, dass das der Termin ist für deine Gemeinde. Wenn du kommst, um uns zu dir zu rufen. Und schenke es, dass ja, wir freilich in Treue unseren Weg hier auf der Erde gehen, allem nachkommen, was wir zu tun haben. Aber dass bei allem, was wir erleben, sei es Schönes oder weniger Schönes, dass wir diesen Termin vor Augen haben. Dein Kommen zu deinen Gliedern. Wir danken dir von ganzem Herzen für diese lebendige Erwartung, die wir haben. Und das dann gilt, Synkyrio, alle Zeit zusammen mit dir, dem Herrn, nach Geist, Seele und Leib, nach unserer gesamten Existenz. Und wir danken dir, dass damit nicht Ende ist, sondern dass ein ganz großes Ziel da ist, dass die ganze Schöpfung wirklich auch in diese Lebendigmachung mit hineingenommen ist. O, wir danken dir für diese Siegesbotschaft in deinem Wort. Und so wollen wir dich auch bitten, und das möchte ich zuallererst auch für mich selbst bitten, dass wir doch in der Kraft deiner Auferstehung im Alltag leben, dass wir es lernen, uns genügen zu lassen, dass wir jeden Tag neu, immer wieder neu in den einzelnen Situationen unser Fleisch an den Platz verweisen, wo es hingehört, nämlich an dein Kreuz. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.